Schön, heute Morgen wieder bei euch zu sein an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Ich habe uns ein interessantes Thema mitgebracht. Gottes Wege sind besser als deine. Sag deinem Nachbar das mal. Gottes Wege sind besser als deine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber in der Regel ist es ja so, dass wir es besser wissen, oder? Es wäre ja auch tragisch, wenn wir erstmal von uns denken würden, dass die Wege, die wir einschlagen, dass die schlecht sind. Und in der Regel schlagen wir Wege ein, wo wir sagen, das sind gute Wege. Und ich hatte Freitagnacht ein interessantes Erlebnis. Ich war mit meiner Frau unterwegs, Freitagabend, 10 Uhr so, in eine Werkstatt, weil bei eBay Kleinanzeigen standen Werkzeuge drin und ein Freund von mir hat gefragt, ob ich ihm die nicht abholen könnte. Und da klingelt spät das Telefon, ich habe eine Nachricht geschrieben und er sagt, Mensch, du kannst noch vorbeikommen und weil ich übers Wochenende keine Zeit habe, war mir das recht. Und so haben wir es spät abends aufgemacht, sind da zu einer Motorradwerkstatt in Rathenau gefahren, haben das Zeug eingeladen. Und ihr kennt das ja, wenn man Auto fährt, ich gucke noch so kurz zurück und denke, Mensch, was für eine tolle Hofeinfahrt. Schön breit, setz mich ins Auto, meine Frau neben mich, guck in den Spiegel, denk, alles schön frei. Denk, super, haben die toll gemacht. Fahr zurück, auf einmal tut's einen Schlag. Ich denke, das kann doch nicht sein, ich bin doch nirgendwo dagegen gefahren, ich habe doch geguckt. Ich steig aus und ihr werdet's nicht glauben, mein Auto hing so. Was war gewesen? Es war alles eben gepflastert und es war ja stockdunkel. Aber da, wo ich runtergefahren bin, da war eine Mauer. Versteht ihr? Da war so ein Absatz von 50 Zentimeter. Und es gab nur eine kleine Hofeinfahrt und die war 2 Meter rechts daneben. Aber es sah alles in der Dunkelheit, alles eben und klar aus, weil man konnte natürlich nur von der Straße aus den Absatz sehen. Und ich dachte aber, ey, das ist doch mega, hier kann man gut rückwärts fahren, ist doch überhaupt kein Hindernis im Weg. Und hatte gedacht, ich hatte voll den Überblick. Meine Frau neben mir hatte natürlich auf der einen Seite ein lachendes Auge, auf der einen Seite ein weinendes Auge. Lachendes Auge, dass sie es nicht selber gewesen ist. Weil ihr könnt euch vorstellen, was los gewesen wäre. Ja? So. Das heißt, wenn man den Schaden hat, braucht man für den Sport nicht zu sorgen. Ihr kennt das alle. Wir konnten das alles gut bewerkstelligen. Wir haben Wagenheber bei das Auto angehoben, was drunter gelegt, dass ich wieder hochfahren konnte. Die Mauer praktisch hat alles funktioniert und hat nur die Kardanwelle ein bisschen aufgesetzt. Ich hatte ein hohes Auto dabei in so einem Bus. Das war das Gute gewesen. Aber ich habe so gedacht, so ist es doch in unserem Leben oft. Ja, wir denken, wir haben so den Überblick. Ja, wir wissen schon, ey, wenn ich diesen Weg einschlage, das sieht gut aus, das sieht genial aus. Und der eine oder andere hat das schon erlebt in seinem Leben, wo er gemerkt hat, oh, den Weg, den ich dachte, dass der gut ist, war am Ende doch nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Und wir haben einen interessanten Bibelvers dazu und der steht in Jesaja 55, Vers 8. Und da steht Folgendes, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ich will es nochmal wiederholen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und dann geht es so weiter und er beschreibt das Gott nochmal so richtig und er sagt, so hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch sind Gottes Gedanken, so viel höher sind Gottes Gedanken wie unsere Gedanken, so viel höher sind Gottes Wege als unsere Wege. Und hier ging es bei mir ja am Freitagnacht da nur so um rückwärtsfahren mit dem Auto. Aber ich möchte uns heute Morgen Mut machen. Es gibt ja viel wichtigere Entscheidungen in unserem Leben, wie jetzt einfach irgendwo rückwärts zu fahren. Sondern Entscheidungen, die unser ganzes Leben beeinflussen. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, so drüber nachzudenken, hey, Gottes Gedanken und Gottes Wege sind viel besser. Weil wir Menschen haben oft so einen Hühnerblick. Kennt ihr den Hühnerblick? Wir haben ja viele Hühner bei uns auf dem Hof, Freilandhühner. Und die gucken immer nach unten. Und wenn oben von oben der Adler kommt oder der Mäusebussard oder so, das kriegen die meisten gar nicht mit. Aber Gott hat einen Blick, der viel höher ist und der viel weiter gucken kann. Das heißt, er sieht unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und ich habe uns 5 Punkte mitgebracht, wo ich dir Mut machen möchte, Gottes Gedanken und Wege zu folgen. Gottes Gedanken über dich sind absolut genial. In Jeremia lesen wir, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das sind die Gedanken Gottes. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und wenn Gott sagt, er hat Gedanken des Friedens über uns, dann spricht er an anderer Stelle noch, was für ein Frieden das ist. Und das ist genial. Er sagt Folgendes, dass sein Friede alles Verstehen, allen Verstand übersteigt. Ihr kennt das bestimmt auch. Wir haben der Regel Frieden, wenn alles glatt läuft, wenn alles gut läuft. Aber dann ist es ja in unserem Leben oft so, es kommen irgendwelche Turbulenzen in unser Leben, irgendwelche Herausforderungen und Schwierigkeiten und dann ist es mit dem innerlichen Frieden oft schnell vorbei, oder? Ist es so? Und Gott sagt, hey, er will uns Frieden schenken in Situationen, die ganz schwierig sind manchmal oder herausfordern, wo man menschlich normal keinen Frieden haben kann, sagt Gott, ey, und in diese Situation möchte ich mit meinem Frieden in dich hineinkommen, sodass du Frieden hast, wenn vielleicht auch gerade der Sturm tobt. Das heißt, Gott sagt, hey, ich habe alle Zeit Frieden für dich. Dann sagt er, hey, ich habe Gedanken nicht zum Unheil, sondern Gott hat Gedanken für dich und mich zum Heil. Und was gibt es Schöneres, wenn Gottes heilende Gedanken in unser Leben kommen und wir innerlich heil werden? Dann lesen wir Zukunft und Hoffnung. Was brauchen wir mehr in dieser Zeit als Zukunft und Hoffnung? Ja, in einer Zeit, wo viele gerade die Hoffnung verlieren und sich auch die Frage stellen, habe ich überhaupt noch eine Zukunft? Und unser Dienst heißt ja Zukunft für dich. Und ich habe diese Woche eine Schulklasse auf Klassenfahrt gefahren zu so einem Reiterhof. Und da kommt der Besitzer von diesem Reiterhof nach draußen und sieht unseren Bus, wo Zukunft für dich draufsteht. Und er sagte, das ist ja genial. Gibt es denn heute noch Zukunft für mich? Und da konnte ich ihm kurz was sagen. Und ich möchte uns heute Mut machen, Gott hat immer eine Zukunft. Und wir haben uns das als Motto gegeben. Warum? Weil wir sind ja viel hier in Berlin auf der Straße unterwegs, gerade bei Menschen, die über sich denken, dass sie keine Zukunft mehr haben und keine Hoffnung mehr haben. Die auf der Straße dahin vegetieren, drogen- und alkoholabhängig sind. Und wenn du zu ihnen kommst und sagst, hey, es gibt noch eine bessere Zukunft, da haben sie meist nur ein müdes Lächeln für dich. Aber die, die das glauben, ja, die sagen, hey, es ist wirklich möglich, dass in dieser hoffnungslosen Situation, da wo ich auf der Straße liege, es ist wirklich möglich, dass es einen lebendigen Gott gibt, der immer Zukunft und Hoffnung hat. Und die Menschen, die sich darauf einlassen und die sagen, okay, ich selber habe keine Zukunft mehr für mich. Meine Gedanken haben keine Hoffnung mehr. Ich sehe da überhaupt keine Perspektive. Aber wenn es wirklich einen lebendigen Gott geben sollte, der noch eine Zukunft hat und die Menschen, die sich darauf einlassen, es ist immer wunderbar, erleben wir, wie sie verändert werden. Ja, wir haben auf dem Hof, ja bei uns in Brandenburg, nehmen wir die Leute auf und du siehst dann Menschen, die hoffnungslos waren, die sich keine Zukunft mehr selber gegeben haben, wie die plötzlich aufblühen, weil sie merken, ey, ein lebendiger Gott, der noch einen guten Plan mit ihrem Leben hat. Ist das genial? Dann, was hat Gott noch für Gedanken? Er sagt an einer Stelle, lesen wir, dass wir nicht einen Gott haben, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit. Sondern wir haben Jesus, der in gleicher Weise versucht worden ist auf dieser Erde vor 2000 Jahren wie du und ich. Und er sagt, er hat Mitleid mit deinen Schwächen. Das sind das geniale Gedanken, die Gott da über uns hat? Ja, er hat Mitleid mit deinen Schwächen. Wow, finde ich genial. Und an anderer Stelle lesen wir Gottes Gedanken, und zwar, da ist Jesus unterwegs und er schaut sich Jerusalem an. Und ihm kommen die Tränen. Ihm kommen die Tränen und er sagt, hey, diese Menschen hier in Jerusalem, die sind wie Schafe ohne Hirten. Die irren umher, die mühen sich ab, die sind vor Sorgen geplagt, die haben Ängste, die sind nervös. Und er sagt, hey, Mensch, ich wäre so gerne von diesen Leuten in Jerusalem der gute Hirte, der sie führt. Und deswegen kommen ihm die Tränen. Und ich habe mir so bei der Vorbereitung gedacht, kommen Gott vielleicht manchmal auch die Tränen, wenn er über uns nachdenkt. Und wenn er denkt, Mensch, warum gehst du wieder deinen eigenen Weg? Ich habe doch einen viel, viel besseren, genialeren Weg für dich. Und wir haben ja auf unserem Hof auch Schafe. Und wenn du denen zuguckst, ja, das ist einfach wunderbar. Die freuen sich, wenn die auf der Wiese umher sind. Und das ist wirklich so ein schönes Bild. Gerade im Frühjahr, wenn die Lämmer kommen, es ist toll. Und früher war das ja noch schöner anzusehen. Der Hirte ist vorne weggelaufen, die Schafe hinterher. Und du wusstest, ey, denen geht's gut. Und jetzt hatten wir dieses Jahr plötzlich festgestellt, dass 2 Schafe fehlen. Es gibt sogar 2 Schafe sind weg, 2 Lämmer sind weg. Und wir haben überall gesucht, auf unserem Grundstück sind 16 Hektar, das ist groß. Und plötzlich, ja, durch einen Zufall, wahrscheinlich hat es Gott uns zufallen lassen, sehen wir, dass die Schafe, 2 Lämmer, in ein Loch gefallen waren. Und haben reingeguckt in dieses Loch und da hättest du die Schafe mal sehen sollen. Das waren ängstliche, blökende Schafe, denen es überhaupt nicht gut ging, weil sie in dieses Loch gefallen sind. Warum? Weil sie natürlich gedacht haben, den Weg, den sie jetzt entlang rennen, das ist alles gut und sicher, aber am Ende sind sie tief abgestürzt. Wir konnten sie befreien und ein paar Stunden später ging es denen wieder gut, das war toll. Aber ich glaube, es ist doch in unserem Leben ganz oft, ja, wo wir denken, wir wissen es schon gut. Und wie ich das am Anfang gesagt habe, mit dem Rückwärtsfahren, mit dem Auto, sind wir manchmal wie diese Schafe. Ja, wir rennen drauf los und am Ende haben wir irgendeine Katastrophe in unserem Leben oder Schwierigkeiten in unserem Leben, weil wir gedacht haben, wir wissen es selber besser. Aber ich wünsche uns, dass wir uns dem guten Hirten anvertrauen. In allen Lebenslagen sagen, Gott, was hast du denn für Gedanken? Was hast du denn für Vorstellungen von meinem Leben? Und ein Vers, das ist mein Lieblingsvers, möchte ich uns noch mitgeben. Der drückt Gottes Gedanken so wunderbar aus. Er steht in Zephania 3. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Das sind die Gedanken Gottes über uns, das ist genial. Einzige Stelle, über die ich gestolpert bin, ist hier, er schweigt in seiner Liebe. Und da habe ich gedacht, was kann das so bedeuten? Und dann ist mir das bewusst geworden, ich habe vor ein paar Tagen jemand besucht und die haben ein kleines Baby bekommen. Und da hat der Papa das auf dem Arm gehabt und er hat das so richtig genossen. Ja, da braucht es keine großen Worte. Das Baby hat sich so richtig wohlgefühlt in den Armen des Papas und er hat die Nähe genossen von seinem Baby. Und das, glaube ich, drückt hier Gott aus. Er sagt, hey, er will dich in den Armen nehmen. Sagt, ey, ich genieße deine Gegenwart. Und das ist das, was Gott über dich und mich denkt. Dann der zweite Punkt. Gottes Wege führen uns in die Ewigkeit. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin ist bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Das heißt, die Bibel spricht von 2 Wegen. Da gibt es einmal der breite Weg und einmal einen ganz schmalen Weg. Er sagt, der breite Weg, der ist total bequem. Und dann gibt es diesen schmalen Weg, der sagt, oh, der ist unbequem. Und dann wird das auch an ganz vielen Stellen der Bibel beschrieben, was das ist. Und zwar der breite Weg ist der Weg, den du gehst, wo du deinen Wünschen, deinen Trieben, deinen Vorstellungen folgst, ohne zu fragen, was denn eigentlich Gott mit deinem Leben vorhat. Ohne irgendwie zu denken, dass du rechenschaftspflichtig gegenüber Gott bist. Und du gehst diesen Weg und sagst, ey, das ist der bequeme Weg, das ist der Weg des Egoismus, der Ich-Zentriertheit, der Selbstverliebtheit, wo du sagst, ey, diesen Weg gehe ich und ich lebe nur einmal und ich will einfach das Leben in allen Zügen genießen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist so der breite Weg. Und der breite Weg, der ist auch manchmal so, ja, ich tue auch hier und da etwas Gutes, aber das, was Gott will von mir und was seine Vorstellungen für mein Leben sind und seine Maßstäbe, das interessiert mich nicht. Und die Bibel spricht davon, dass dieser Weg ins Verderben führt, dass dieser Weg in die Hölle führt. Und er sagt aber, der Weg, der zum Leben führt, ins ewige Leben hinein, das ist der schmale Weg. Und es sind nur wenige, die ihn finden. Und ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die sagen, hey, ich will nicht diesen breiten Weg gehen, wo ich die maximale Erfüllung von diesem Leben erwarte. Also ich will den schmalen Weg gehen, weil ich weiß, auf mich wartet eine Ewigkeit. Und diese Ewigkeit ist wunderbar. Ja, in Gottes Gegenwart, in Gottes Liebe dort, wo jede Träne abgewischt wird. Und du kannst dich entscheiden, sagst, ey, gehst du deinen eigenen Weg nach deinen eigenen Vorstellungen wo du am Ende Schiffbruch erleidest? Oder gehst du diesen schmalen Weg, wo du sagst, ey Gott, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was sind deine Maßstäbe? Und ich will nicht meinem Egoismus folgen. Dritter Punkt. Gottes Wege sind voller Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das spricht Gott über dein Leben aus. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jeder von uns ist, glaube ich, gerne gesegnet, oder? Ich sage, Mensch, ey, gesegnet zu sein ist schön, ja? Gesegnet zu sein, darunter verstehen, ey, es geht uns in allen Lebensbereichen wirklich gut. Und Gott sagt, hey, das möchte er tun in unserem Leben. Und zwar spricht er davon in Epheser 1, gepriesen sei Gott der Vater und zu sein Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir ja gesagt haben, wir wollen Gottes Weg gehen, dann sagt er, hey, ich will dich segnen mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Was bedeutet das? Das heißt, du bist ein Kind Gottes und hast einen Vater, der sich immer um dich sorgt, der immer besorgt ist um dich, der es gut mit dir meint und der dich gut und richtig führen will. Und das finde ich genial. Ja, wir lesen das ja in Matthäus 6, Vers 33. Sagt Gott, wenn du mich an erste Stelle setzt, dann werde ich dich mit allem anderen versorgen. Und gerade in dieser heutigen Zeit, wo wir darüber nachdenken, sagen, Mensch, geht's mir denn morgen noch gut? Werde ich morgen noch alles zum Leben haben oder die nächsten Wochen oder Monate? Und dann sagt Gott, hey, pass auf, du machst dir viele Sorgen. Aber wenn du mich im Leben hast, dann bin ich besorgt für dich und ich werde für dich sorgen. Wow. Und ich werde mich wirklich um dich kümmern. Und viele denken dann so, ja, ist es denn immer möglich? Muss ich mir denn wirklich keine Sorgen machen? Sorgt Gott wirklich für mich? Ist er wirklich ein Versorger, auch wenn es um die materiellen Dinge geht? Wir haben das schon ganz oft erlebt und ich muss sagen, Gott ist kein Gott, der lügt. Gott ist ein Gott, der die Wahrheit sagt. Und ich erinnere mich noch gerne dran zurück, als wir unseren Hof gekauft haben. Und da war das ja so gewesen, wir wollten einen Hof haben, wo wir Menschen von der Straße aufnehmen, um ihnen zu helfen. Aber die meisten wissen das, wir hatten ja damals kein Geld. Ich sage immer, in der Hosentasche hatten wir Griechenland, im Kühlschrank Afrika. Ja, also war nichts groß da. Ja, da war nichts da, um irgendein großes Gelände zu kaufen. Und wir haben damals bei Immobilien Scout haben wir nachgeschaut und dann gab es ja einen Hof 100 Kilometer weg von Brandenburg für 275.000 Euro. Und das ist natürlich eine Menge Holz, wenn du nichts hast. Ja, wir hatten schon, das muss ich ehrlich sagen, schon genug zum Leben, sodass wir nicht hungern mussten. Aber wir hatten kein Geld irgendwo auf der hohen Kante, um irgendwas zu kaufen. Und jetzt sagt Gott, ey, ich bin ein Versorger. Und als wir uns damals mit dem Besitzer getroffen haben, habe ich dem erzählt von Gott und habe dem gesagt, Mensch, wir wollen das Grundstück kaufen. So, und dann hat er gefragt, ich will die Geschichte mal ganz kurz machen, sag, wie wollen Sie denn bezahlen, Herr Kohleb? Da sage ich, wir haben nichts, da hat er schon mal komisch geguckt. So, sage ich, wir haben einen Gott, der bezahlt. Und wir beten und da hat er noch komischer geguckt. Ne, so. Und er sagt, dass sie, wollen wir eigentlich hier seit einer Stunde klar machen, dass das Objekt, was ich im Moment habe, eigentlich Ihnen schon gehört, ich es im Moment nur für Sie verwalte. Sage ich, so sieht's aus. So, und dann war wirklich so gewesen, da wo ich gesagt habe, hey, wir beten und ich glaube, dass Gott uns die Finanzen schenkt. Wir haben gebetet. Und dann ist es bei Gott ja nicht immer so, dass alles sofort geht, das wäre ja schön. Sondern manchmal prüft Gott auch unsere Geduld und unser Vertrauen. Und dann haben wir gebetet und gebetet und irgendwann kam die Riesenspende, wo wir das Ding kaufen konnten. Ja, einfach aus dem Nichts, ja. Wo jemand das von Gott aufs Herz bekommen hat und sagt, hey, pass auf, ich werde diesen Hof finanzieren, weil Gott mich gesegnet hat. Ja, ganz verrückte Geschichte auch, wie Gott das geführt hat, dass die überhaupt diese Finanzen hatten. Und die haben sie weitergegeben. Und so haben wir einen Hof bekommen, um gesegnet zu sein, aber um für andere auch ein Segen zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel. Du bist wirklich gesegnet. Das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage. Du bist wirklich gesegnet, wenn es dir gut geht, aber wirklich, wirklich gesegnet bist du, wenn du ein Segen wirst für andere. Und ich möchte dich ermutigen, ja? Gott segne dich in der Regel nie zu deinem Selbstzweck alleine. Sondern Gott segne dich, damit du ein Segen wirst für andere. Ich möchte hier Mut machen, darüber nachzudenken, wo kann ich ein Segen sein? Wo kannst du ein Segen sein in deinem Umfeld? Wo kannst du ein Segen sein vielleicht hier in der Gemeinde? Wo kannst du deine Zeit, deine Begabung, dein Geld, deine Kreativität einsetzen, um für andere ein Segen zu sein? Und ich habe eins erlebt, wenn du für andere ein Segen wirst, wenn du deine Talente, deine Begabung, die Gott dir gegeben hat, entfaltest, dass das für dich ein Riesensegen ist, wo du sagst, wow, das ist wirklich genial. Weil du siehst plötzlich, dass dein Leben Sinn macht. Es macht viel mehr Sinn, als für dich, für deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu leben, wenn du dein Leben einsetzt für andere. Und jeder von uns weiß, dass wir niemals die ganze Welt verändern können. Aber du kannst die Welt um dich herum ein Stück besser machen. Die kannst du verändern. Ja, wenn du für andere ein Segen wirst. Und einer hat mal zu mir gesagt, der schon viel in seinem Leben, ein älterer Mann, der schon viel gespendet hat im Leben. Und er sagte, Jörg, am glücklichsten war ich, wenn ich andere Menschen mit meinen Finanzen gesegnet habe. Da war ich am glücklichsten. Ich, was für ein weiser Satz. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die sagen, hey, wir sind von Gott gesegnet. Und diesen Segen in allen möglichen Facetten, den wollen wir weitergeben. Und dann der vierte Punkt. Gottes Wege bedeuten auch Zerbruch. Ganz wichtiger Punkt. Gottes Wege bedeuten auch Zerbruch. Sag das deinem Nachbar mal. Gottes Wege bedeuten auch Zerbruch. Das will keiner so gern von uns hören. Und Jesus sagt das in einer Stelle sehr drastisch und deutlich. Sehr bildhaft drückt er es aus. Und zwar sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn in der Erde. Aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selber dabei stirbt. Was sagt das Wort Gottes hier? Ein Weizenkorn kennen wir alle. Ein Weizenkorn für sich bringt keine Frucht. Aber ein Weizenkorn, was man einsät in die Erde, das stirbt, aber daraus entsteht Frucht. Und Jesus sagt, hey, damit vergleicht er uns. Manchmal ist in unserem Leben dran zu sterben, weil in unserem Leben gibt es oft Dinge, Gedanken, die von Egoismus geprägt sind, von Selbstverherrlichung, von Stolz, von Machtbesessenheit, von Überheblichkeit. Und Gott sagt, hey, pass auf, wenn du meinen Weg gehst, dann möchte ich diese Dinge aus deinem Leben rausräumen, weil die nicht gut für dich sind und erst recht nicht für die Gemeinschaft, mit den Menschen, die du lebst. Und er sagte, deswegen möchte ich, dass diese Dinge in dir sterben, damit mehr Frucht aus deinem Leben entstehen kann. Und deswegen gibt es manchmal Tage, manchmal Zeiten, wo der Heilige Geist kommt und uns Dinge bewusst macht. Das kann passieren, wenn du betest. Ja, wo er dir auf einmal bewusst macht, dass Dinge in deinem Leben gibt, wo du sagst, die sind nicht in Ordnung, wo er dir deine Charakterschwächen, deine Verdorbenheit, deine Schlechtigkeit aufzeigt. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, da will ich gar nicht drüber nachdenken und dich schnell ablenken. Oder du kannst sagen, danke, sehr schmerzhaft, sehr peinlich, aber Gott, bitte räum diese Dinge aus meinem Leben raus. Manchmal kommt es auch, wenn man das Wort Gottes liest. Manchmal geschieht es durch den Partner. Manchmal geschieht es durch die Geschwister in der Gemeinde. Und dann hast du auch diese zwei Möglichkeiten, zurückzuschießen. Was bildet er sich ein? Was sagt er mir denn hier ins Gesicht? Ist doch selber nicht besser. Oder du kannst innehalten und kannst sagen, Mensch, Gott, vielleicht hast du gerade durch meinen Bruder, durch meine Schwester, vielleicht auch durch meinen Arbeitskollegen, der gar nicht gläubig ist, vielleicht hast du gerade durch den gesprochen, damit ich innerlich verändert werde. Und diese Dinge sind ja oft Dinge, die uns traurig machen, ja, die uns betroffen machen. Aber die Bibel sagt an einer Stelle, total genial, die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und zur Rettung. Die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und zur Rettung. Das heißt, manchmal schenkt Gott diesen Zerbruch, worüber wir traurig sind. Manchmal ist das auch total peinlich. Ja, weil Dinge dann an die, wie ich sage, nach außen kommen, wo du denkst, oh Mensch, hätte ich mich anders verhalten müssen. Und das macht dich traurig und betroffen. Aber wenn du das zulässt, dann gibt es eine Veränderung in unserem Leben. Ja? Und das rettet dich am Ende. Und deswegen möchte ich uns einladen, uns Mut machen, auf Wege des Zerbruchs, wenn Gott Dinge in unserem Leben zulässt, ja, die uns peinlich sind, wo so unsere Schlechtigkeit so uns bewusst wird, zu sagen, ey, ich lasse es zu, weil ich weiß, Gott mit seiner Liebe hat diese Situation jetzt geschenkt, um mich zu verändern. Und ich weiß, wenn wir das zulassen, dann werden wir bessere Menschen. Ja? Dann kommen wir weg von unserem Egoismus, von unserer Selbstzentriertheit und kommen dahin, wo Gott uns haben will. Unser Leben bringt noch mehr Frucht. Und deswegen betet David an einer Stelle, betet er folgendes Gebet. Ey Gott, erforsche mich doch. Erforsche mich doch und schau mal nach, ob ich auf gutem Wege bin, ob ich es gut meine. Und sollte ich auf einem Wege sein, der nicht gut ist, dann leite du mich auf einen richtigen Weg. Was für ein geniales Gebet. Traut man sich oft nicht so, ja? Sondern wir beten oft, ja, Mensch Gott, ich bin jetzt hier und da unterwegs, segne das. Und David sagt, hey, es könnte sein, dass ich gerade auf dem Weg bin, dass ich gerade Gedanken nachhänge, die nicht gut sind. Und Gott, du weißt es, weil deine Gedanken so viel höher, so viel besser, so viel genialer sind. Ey, zeig's mir. Und sollten da Wege sein, sollten da Gedanken sein, die nicht gut für mich sind, dann offenbar sie mir, damit ich umkehren kann. Und David betet das, weil er ein absolutes Vertrauen in Gott hat, dass Gottes Gedanken, Gottes Wege so viel besser sind als seine eigenen. Und an einer Stelle sagt dann Gott, ey, weil David so demütig ist, ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich wünsche uns, dass wir Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes sind. Wenn wir Davids Geschichte lesen, sehen wir, der war nicht perfekt. Der hat manchmal richtig daneben gehauen. Richtig voll daneben. Aber er ist immer wieder zu Gott umgekehrt und sagt, ey Gott, hier bin ich wieder meinen eigenen Weg gegangen. Gott, ich will deine Wege gehen. Fünftens und der letzte Punkt. Gottes Wege werden wir manchmal auch erst im Nachhinein verstehen. Ich glaube, da können wir alle ein Lied davon singen. Ich habe gerade heute Nacht eine Nachricht bekommen und da schreibt eine Frau, die schwer krank ist und schreibt, ich habe da eigentlich schon oft zu Gott gefragt und denke, warum habe ich das jetzt? Warum nimmt das Gott nicht jetzt sofort weg? Und manchmal geht es uns auch aus, so gerade wenn wir Kinder Gottes sind und uns entschieden haben, die Wege Gottes zu gehen. Und dann denken wir, warum lässt Gott jetzt diesen Sturm, diese Herausforderung, diese Schwierigkeit zu? Ich glaube, jeder kann davon ein Lied singen. Und ich möchte uns was deutlich machen an einer Geschichte, die wir alle kennen, aber ich möchte sie uns nochmal vor Augen führen. In der Bibel gibt es ja diesen einen jungen Mann und der vertraut sein Leben Gott an. Und Gott erscheint ihm im Traum und sagt, hey, aus dir mache ich was richtig Großes. Mit dir habe ich was Geniales vor. Und er freut sich, ja. Wer hört das nicht gerne? Wenn Gott kommt und sagt, ey, mit dir habe ich was Gutes vor. Du bist talentiert, du bist begabt. Aus dir mache ich was Großes. Dann schreien wir doch alle Halleluja, oder? Und jetzt ist er so überzeugt davon und erzählt es auch gleich weiter, besonders seinen Geschwistern, ja, seinen Eltern, und sagt, ey, mit mir hat Gott was Großes vor. Und sowas erzeugt natürlich Missgunst und Neid. Und das musste dieser junge Mann erleben, so dass er dann von seinen Brüdern verkauft wird als Sklave und bei seinem Vater für tot erklärt wird. Wollen wir uns mal kurz in die Geschichte reindenken. Versetz dich in Josef mal rein. Du bekommst von Gott die Hammer-Mega-Verheißung. Und denkst, yes, Hammer, genial. Paar Tage später bist du als Sklave in einem fremden Land. Da stellt sie die Frage, ey Gott, sind das deine Wege? Ey, habe ich mir anders vorgestellt. Dieser junge Mann hat gedacht, der fällt die Karriere leider nach oben. Und jetzt ist er als Sklave in einem anderen Land. Das gibt's doch nicht. Und so geht's doch auch. Wir folgen doch Jesus, weil wir sagen, ey Gott, du hast einen besseren Weg, deine Wege sind gesegnet. Und plötzlich, wenn wir Gott folgen, kann es passieren, dass Wege da sind, wo uns sagt, die können wir gar nicht verstehen. Und so ging es diesem jungen Mann und dann ist er trotzdem noch Gott gehorsam. Und sagt, ich kann den Weg nicht verstehen, Gott, aber ich halte dir trotzdem die Treue. Hammer, oder? Und er hält Gott die Treue und er hält Gott sogar die Treue, als eine total hübsche Frau hinter ihm her ist, die verheiratet ist und mit ihm schlafen will. Und jetzt könnt ihr ja denken, sagt der Mensch, ein bisschen Spaß darf ich mir jetzt auch gönnen. Ich habe schon keine Familie, eine Frau werde ich vielleicht als Sklave eh nicht bekommen. Und jetzt ist so eine tolle Frau hinter mir her, Mensch, schlafe ich doch mit ihr. Und er sagt zu dieser Frau, ich kann gegenüber Gott nicht so ein Unrecht tun. Ich kann deinem Mann nicht die Frau ausspannen, das geht nicht. Und diese Frau ist so enttäuscht und verbittert, weil sie so heiß auf ihn war und sagt überall umher, das ist ein Vergewaltiger. Was gibt es noch Schlimmeres? Im Hinterkopf die Verheißung Gottes und die Realität genau das Gegenteil. Sklave für tot erklärt und jetzt noch den Stempel in einem fremden Land, ein Vergewaltiger läuft hier rum. Der kommt ins Gefängnis. Ist das die Mega-Verheißung Gottes? Aber auch im Gefängnis ist dieser junge Mann Gott treu. Ich halte trotzdem Gott die Treue und ich möchte uns ermutigen, gerade in diesen schwierigen Phasen, wo wir Gott überhaupt nicht verstehen, Gott die Treue zu halten. Sagen, trotzdem Gott gehe ich deinen Weg. Und wir wissen, dass es sich um Josef handelt, zumindest die meisten von uns. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und zwar ist es so, dass Josef durch Gottes Gnade am Ende zum zweitwichtigsten Mann von Ägypten wird. Er wird Finanzminister. Und ein Finanzminister, der genial drauf ist. Warum? Weil Josef die Gedanken Gottes denkt und Gott weiß, hey, hier kommt auf das Land eine große Hungersnot. Und das waren nicht Josefs Gedanken, sondern weil er Gott die Treue gehalten hat, Gott gibt Gott im Weitsicht. Würde man sich manchmal wünschen, ja? Auch für unsere Politiker, oder? Dass sie so diese Weitsicht hätten, weil sie sagen, Mensch, ey, ich habe Gott in meinem Leben und Gott weiß, was kommt und deswegen handle ich jetzt schon gut, damit später keine Katastrophe entsteht. Und Josef ist so einer, der sagt, ey, ich weiß nicht, aber Gott weiß es. Genial, oder? Und er kann ein ganzes Land über Jahre versorgen und die Länder drumherum auch noch und seine eigene Familie, die sonst verhungert wäre. Und deswegen sagt Josef diesen gewaltigen Satz. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott hatte aber im Sinn, es gut zu machen. Ich will es nochmal vorlesen. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen. Das heißt, manchmal haben Menschen und Umstände es Böse mit uns im Sinn. Und vielleicht fühlt der eine oder andere sich gerade so und sagt, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und wenn ich mit Menschen auf der Straße spreche, ist das meistens die erste Antwort, die ich bekomme. Warum hat Gott das oder das in meinem Leben zugelassen? Und wenn wir uns die Geschichte von Josef anschauen, bis zu einem gewissen Punkt können wir die Geschichte nicht verstehen. Aber als Gott seinen Segen auspackt, gibt im Nachhinein alles einen Sinn. Und da wissen wir, alles Schwere, was Josef durchgemacht hat, ist am Ende ihm und vielen Menschen zum Segen geworden. Und das wünsche ich uns auch, ja? Wenn du gerade schwere Zeiten durchmachst, zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, dass doch diese Situation am Ende mir zum Besten dienen lässt. Und ich kann es jetzt vielleicht nicht verstehen, aber im Nachhinein, wo du sagst, ey Gott, ich musste durch manches tiefe Tal durch, aber am Ende hast du mich doch gesegnet und es gut gemeint. Und das wünsche ich dir. Drei Fragen möchte ich uns mitgeben nach Hause für diesen Sonntag. Warum sind Gottes Wege besser als deine? Wie kannst du anderen Menschen zum Segen werden? Und warum ist Zerbruch wichtig für unser Leben? Ich wünsche mir, dass du heute Morgen diese drei Fragen mitnimmst und tief in deinem Inneren weißt, Gottes Wege sind besser als deine. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Menschen liebst, Herr. Und ich danke dir auch, dass du traurig wirst, wenn wir unsere eigenen Wege gehen und wenn du siehst, wie wir in die Irre laufen, Herr. Weil du so viel Barmherzigkeit und Mitleid mit uns hast. Und ich bete, Herr, dass du uns berührst immer wieder, dass du zu uns sprichst, dass wir Menschen sind, die einsehen, dass wir nicht immer die besten Wege wählen, dass wir manchmal nicht die richtige Perspektive für unser Leben haben und dass, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, dass sie doch nur ins Verderben führen. Und ich bete, dass wir Vertrauen in dich haben, deine Wege zu gehen, dass wir bereit sind, deine Gedanken zu denken über unser Leben. Und ich danke dir, dass deine Gedanken über unser Leben gut sind, Herr. Dass du immer Zukunft und Hoffnung hast und dass du alle Zeit für uns bist, Herr. Und ich bete auch, dass wir Zerbruch in unserem Leben zulassen, wenn sich da Dinge einschleichen, die überhaupt nicht gut für uns oder für andere sind. Und dass wir bereit sind, Herr Jesus, uns korrigieren zu lassen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns verändert und dass wir dann mehr Frucht bringen können. Ich danke dir, dass du uns so gesegnet hast und wir wollen auch ein Segen für andere sein. Amen.